Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Heribert Prantl, Jurist, Journalist, lange in der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, heute dort noch als Autor und Kolumnist unterwegs. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, ich grüße Sie.
Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch diesen brutalen Polizeieinsatz, durch die Gewalt eines Polizisten, gibt es in den USA, das ist eine der Nachrichten vor dem Weißen Haus in Washington, ein Black Lives Matter Platz. Das ist die Idee der Bürgermeisterin dort. Und das ist ja auch die Gegend, in der Donald Trump hatte Demonstranten räumen lassen. Von den vielen Dingen, über die wir sprechen, sprechen wir gleich auf die Polizei, auf Staatsgewalt, aber später auch auf Donald Trump. Deshalb vorab schon mal eine kurze Frage dazu. Steckt in diesem Signal, dieser Umbenennung des Platzes, vielleicht schon drin, dass sich da diesmal wirklich was bewegt in den USA?
Ich würde es mir wünschen. Es ist ein kleines Zeichen, aber es ist ein wichtiges Zeichen. Solche Benennungen stehen auch für einen Denkprozess und für einen Umdenkprozess. Und man muss ja sehen, die blanken Zahlen zeigen schon den strukturellen Rassismus in den USA. Schwarze stellen 13% der US-Bevölkerung. Aber 24% der von der Polizei getöteten Menschen und 38% aller Gefängnisinsassen sind Schwarze. In diesen Zahlen steckt etwas. Und die Bilder, die wir gesehen haben von George Floyd, die Dokumentationsvideos, die zeigen, wie dieser Rassismus im Alltag ausschaut und man erschreckt. Und wenn dann ein kleines Zeichen kommt, wie ein Platz, der an zentraler Stelle umbenannt wird in Black Lives Matter, dann signalisiert es ein Nachdenken. Und dieses Nachdenken ist wichtig. Und dafür ist Politik da. Hm. Der Versuch zu beruhigen, der Versuch zu mittrauern, der Versuch zu debattieren und die Ängste aufzunehmen und positiver damit umzugehen.
Und wir denken gleich weiter darüber nach, was da auch in Sachen Polizei sich vielleicht ändern, sich bewegen kann. Gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen über Staatsgewalt und Polizeigewalt sprechen. Den Anlass muss man nicht mehr lange ausbreiten eigentlich, der Tod George Floyds in den USA. Die Proteste gegen Rassismus und Gewalt, die folgten dort, aber ja auch in anderen Teilen der Welt. Nun hat, Herr Prantl, der Staat ja, so heißt es, das Gewaltmonopol. Aber das, was wir beobachten mussten, ja nicht zum ersten und einzigen Mal, ist ja Gewalttätigkeit, brutale Gewalt. Das ist ja was anderes als das Gewaltmonopol. Wie kann der Staat denn sicherstellen, dass die Balance gewahrt bleibt, die Staatsgewalt zu haben, aber eben gleichzeitig unter Kontrolle zu halten, dass es nicht zu Gewalttätigkeit kommt?
Wir diskutieren ja die Frage Polizeigewalt vor allem im Zusammenhang mit Protesten. Da ist erstens wichtig, dass die Polizei respektiert, akzeptiert und sogar fördert, dass Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit ganz wichtige Grundrechte sind. Auch in den USA, der erste Zusatz zur US-Verfassung schützt die Versammlungsfreiheit, verbietet es, dass es Gesetze gibt, die die Rede- und Versammlungsfreiheit einschränken. Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht nach der Europäischen Grundrechtecharta, ist ein Grundrecht nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es ist geschützt in Artikel 8 des Grundgesetzes. Es ist unglaublich wichtig. Hm. Wir hatten Debatten, wie sie jetzt aus Anlass der Bilder, die es in den USA gibt, Proteste, die gewalttätig von der Polizei aufgelöst werden. Tränengas, das eingesetzt wird, als der Präsident zur Kirche gehen will, um die Bibel hochzuhalten. Was darf die Polizei machen? Wir in Deutschland, auch in anderen europäischen Staaten, haben den Begriff der Deeskalation geprägt. Das heißt, die Polizei darf nicht eskalierend vorgehen. Sie darf die Gewalt nicht fördern. Sie darf nicht martialisch und soll nicht martialisch auftreten. Sie soll mit den Demonstranten, mit den Organisatoren kooperieren, schon im Vorfeld. Es ist in Deutschland umfangreich gemacht worden im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Kernenergie in Wackersdorf, bei den Protesten gegen die Nachrüstung. Da hat man es gelernt und es ist dann zum allgemeinen Polizeiprinzip geworden und es war gut und wichtig.
Aber ist das wirklich so zum allgemeinen Prinzip, also zum Prinzip geworden vielleicht, aber wenn man das auf so einer optischen Ebene betrachtet, dann ist vielleicht auch ausgehend von der Polizei und anderen Ländern, aber auch nach Europa gekommen, ein ja sehr viel martialischeres Auftreten von Polizei. Also da ist eben von vornherein eine ganz andere Ausrüstung, eine ganz andere Hochrüstung vorhanden und damit eben vielleicht schon ein ganz anderes Demonstrieren von Gewalt.
Das ist wohl wahr. Die Bilder, die wir aus den USA sehen, wären eigentlich hierzulande undenkbar, weil die Polizei als solche, ich rede gar nicht davon, dass die Armee, die Nationalgarde zu Hilfe gerufen wird, dass die Polizei als solche auch von ihrer Ausrüstung her schon sehr militärisch aus- und zugerichtet ist und schon diese Art und Weise Polizeigewalt fördert. Es gibt andere Polizeikulturen, in denen nicht mal Waffen offen getragen werden, um dem Deeskalieren Rechnung zu tragen.
Heißt das, die kleinen Regeln helfen eben vielleicht doch? Also es gibt in den USA jetzt oder soll neue Regelungen geben, dass zum Beispiel, was total kleinteilig wirkt, wenn man über Rassismus redet, ja, aber dass so Kleinigkeiten wie spezielle Würgegriffe bei der Polizei dann eben verboten werden. Sind, auch wenn es so ein großes gesellschaftliches Thema ist, trotzdem diese kleinen Sachen welche, die irgendwie was bringen und wichtig sind?
Ich glaube schon, weil solche Verbote natürlich einen Bewusstseinsveränderungsprozess auslösen. Es ist ja nicht so, dass wenn der Würgegriff verboten wird, er dann nicht mehr vorkommt. Wir haben das ja schon vor George Floyd erlebt, vor ein paar Jahren in New York, in Long Island. Obwohl in New York der Würgegriff schon verboten war, haben ihn Polizisten eingesetzt und einen asthmakranken Afroamerikaner zu Tode gewürgt. Aber es ist dann eine Regel da und die Polizei ist dafür da, für die Einhaltung von Regeln zu sorgen, nicht selber Regeln zu brechen. Mhm. Die Klarheit der Regeln auch im kleinteiligen Bereich, den wir für kleinteilig halten, ist wichtig, weil er insgesamt für ein bestimmtes, sich hoffentlich wandelndes Bewusstsein steht.
Jetzt wird auch hierzulande von der Politik teilweise durchaus benannt, es gibt auch hier Rassismus, auch wir haben dieses Problem und auch in Deutschland gibt es problematische Polizeipraxis. People of Color in Deutschland erzählen von Polizeigewalt schon länger, von rassistischer Praxis. Racial Profiling ist da ein Stichwort. Daran haben ja auch Antidiskriminierungsvorgaben nicht genug geändert offensichtlich. Wenn wir also wollen, dass all diese Diskussionen, die wir gerade führen, nachhaltig sind, muss dann auch die deutsche Politik genauer überlegen, wie man die Polizei anders, besser ausbildet, vorbereitet, kontrolliert?
Natürlich muss sie sich das überlegen, das tut sie auch. In Berlin gibt es eine große Debatte über das polizeiliche Antidiskriminierungsgesetz. Das gehört in diesen Kontext, dass man sich überlegt, wie muss Polizei vorgehen. Racial Profiling darf nicht sein, dass ich bei Kontrollen in Zügen mir speziell fremd aussehende Menschen heraussuche, um sie besonders zu kontrollieren. Das sind die Mechanismen, die Rassismus befördern. Rassismus ist ja nicht einfach da, sondern Rassismus wird gemacht von solchen Aktionen, auch gegebenenfalls von den Medien, die bei jeder Gelegenheit die Herkunft eines Täters betonen, auch dann, wenn es nicht notwendig ist. In den Presserichtlinien steht drin, wenn ein öffentliches Interesse darin besteht. Aber Neugier beispielsweise ist kein öffentliches Interesse. Ich denke, wir benutzen viel zu oft diese Raster der Einordnung. Mhm. Und das bestärkt rassistische Tendenzen. Und es ist ja der Rassismus, der die Rassen gemacht hat. Man versucht ja immer und es gibt immer wieder die Versuche, die Existenz von Rassen biologisch oder philosophisch oder sogar theologisch zu begründen. Nichts davon ist stichhaltig, aber die Vorurteile sitzen wahnsinnig tief. Und wenn man jetzt nach den USA schaut und wie dort der Rassismus brutal wird, mir ist bei den Bildern eingefallen ein Ereignis in Bayern vor 4 oder 5 Jahren, als der kongolesische Pfarrer einer Gemeinde im Umland von München in Zorneding mit Morddrohungen so traktiert wurde, weil er sich gegen fremdenfeindliche Politik im Zusammenhang mit Flüchtlingen gewandt hatte, dass er seinen Pfarrerjob in St. Martin aufgegeben hat. Er ist buchstäblich geflüchtet vor rassistischen Drohungen. Das heißt, der Rassismus existiert hier auch. Und ich erinnere mich noch, um ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, ganz gut an das Europäische Jahr gegen Rassismus, das die Europäische Union 1997 ausgerufen hatte. Damals war Innenminister wenn ich mich recht erinnere, Herr Kanter. Er hat in diesem ganzen Jahr, europäisches Jahr gegen Rassismus, wirklich versucht, das Wort Rassismus zu vermeiden, so als wäre es vergiftet. Und das Wort Rassismus war damals noch für die deutsche Politik schlimmer als die Vorgänge, die es bezeichnet hat. Mhm. Es zeigt doch, jetzt im Rückblick nach über 20 Jahren, es hat sich was geändert. Man geht nachdenklicher um mit dem Wort. Es ist nicht so, dass man sagt, mit der Überwindung des Narzissmus, mit dem Ende des Dritten Reiches, mit der sogenannten Befreiung, haben wir uns von all diesen Dingen befreit. Wir haben uns nicht befreit. Es steckt noch ziemlich tief. Und diese Razzien, bei denen man speziell auf Migranten zugeht und auf alles, was fremd ausschaut, sind ein Zeichen dafür, wie tief der Rassismus steckt.
Sagt der Journalist Herbert Prantl. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Das ist ein Song von Adrien Suleiman Poisson, Volant. Und danach wollen wir noch mal schauen, ob Donald Trump auch in diesem Fall in den USA vielleicht wieder seinen Spin findet, sich positionieren kann oder ob sich da was ändert. Donald Trump hat ein beeindruckendes Talent, jedenfalls bei einem entscheidenden Teil der US-Bevölkerung, jedes Thema irgendwie dann doch zu seinen Gunsten zu drehen. Ich habe schon häufiger KorrespondentInnen, PolitikwissenschaftlerInnen oder KollegInnen aus den Medien gefragt, ob er denn diesmal auch wieder durchkommt. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch an die etwas längere Geschichte des Impeachments. Hat aber alles nicht so richtig an seiner Präsenz gekratzt. Ich traue mich, die Frage jetzt trotzdem nochmal zu stellen, heute an den Journalisten und Juristen Herbert Prantl. Was meinen Sie, wie gefährlich ist die Situation für Donald Trump gerade, vor allem eben sein eher eskalierendes Verhalten im Fall George Floyd und den Demonstrationen?
Für die amerikanische Gesellschaft ist es zunächst einmal unglaublich gefährlich. Donald Trump macht noch massiver und noch stärker das, was er immer getan hat, nämlich die Gesellschaft spalten. Er ist sozusagen ein Meister der politischen Feinderklärung. Und diese Feinderklärung ist ein tödliches Gift für eine Gesellschaft.
Und gelingt ihm das auch hier wieder mit Erfolg?
Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, weil das Erschrecken vor der Gewalt doch ziemlich groß ist. Und er versucht ja, sein Law-and-Order-Programm zu spielen, um zu sagen, ich werde diesen Protest, den ich als Terrorismus bezeichne, wieder in den Griff bekommen. Er versucht zu machen, was andere Präsidenten schon vor ihm gemacht haben, Richard Nixon mit großen Law-and-Order-Programmen. Aber hier sind die Bilder, auf die sonst Trump ja ganz gern setzt, die Bilder, die Dokumentation von dieser Polizeigewalt so unglaublich stark, dass das Land sieht, dass die Proteste berechtigt sind und dass etwas im Argen liegt.
Dann gibt es ja aber auch die Bilder. Wir können das mal ganz kurz ein bisschen hören, was man bei diesen Bildern zum Beispiel auch sieht. Die Bilder, wie er aber auch Jubel bekommt, wie Menschen USA, USA rufen, Videos von Amerikanerinnen und Amerikanern, die ihre Häuser martialisch verteidigen, ja, mit Schusswaffen davor stehen. Also diese ganze Kernwählerschaft gibt es ja auch.
Das, glaube ich, wird das Besondere dieses nächsten Wahlkampfes sein, der zu den Präsidentschaftswahlen am 3. November führt. Dass man beobachtet ja seit fast dem Beginn der Präsidentschaft, dass die Zahlen für Trump einigermaßen gleich bleiben. Und ich glaube, es geht im Präsidentschaftswahlkampf beiden Kandidaten, Trump und seinem Herausforderer Biden, darum, die eigene Anhängerschaft, so gut es geht, zu aktivieren und dafür zu sorgen, dass möglichst jeder, der irgendwo als Nahesteher gilt, auch zum Wählen geht. Und ich glaube, das ist die Taktik, die Trump gerade versucht, mit den Sprüchen von Law and Order, mit dem Hochhalten der Bibel, die eigene Anhängerschaft zu motivieren und zu aktivieren.
Ja, gegen Joe Biden, der sich nun offiziell zum Gegenkandidaten quasi gekämpft hat. Ist das denn der Mann gerade, der ja auch, ich nehme mal dieses plakative Bild, ein ziemlich alter weißer Mann ist in dieser Zeit, ist das der Gegenkandidat, der gerade der Richtige ist?
Nun ja, er ist, glaube ich, so wie er sich jetzt präsentiert, schon der, die Nation wieder zusammenführen könnte. Er ist ein Mann des Mitgefühls, ein Mann des klugen Wortes. Nun macht das kluge und das gute Wort nicht unbedingt den Wahlerfolg aus. Das konnte ja Obama in wunderbarer Weise schön so reden. Mhm. Und das Schönreden ist im Nachklang nicht unbedingt etwas, was der amerikanischen Gesellschaft besonders gut gefällt. Aber er ist jemand, der in der jetzigen Situation der richtige Mann zu sein scheint. Und in den Umfragen liegt er auch ziemlich stabil vorne mit 49-43%.
Herbert Prantl über Donald Trump und Joe Biden und die Präsidentschaftswahl 2020 in den USA. Deutschlandfunk Kultur. Der Tag heute mit Herbert Prantl, Kolumnist und Autor bei der Süddeutschen Zeitung. Wenn wir Regierungshandeln in sprachliche Kategorien einsortieren, dann haben wir ja gerne in letzter Zeit die gute Namensgesetze erlebt, also das starke dies Gesetz oder das gute jenes Gesetz. Jetzt gibt es eine neue Kategorie, die Olaf Scholz aufmacht. Mehr Comicsprache für mehr Eindruck, würde ich es nennen. In diesem Fall ist es der Wumms. Wir wollen mit Wumms aus der Krise. Knallpuff Peng hieß es da. Er hat ja auch schon die Bazooka auf den Tisch gelegt im Fall Corona-Krise. Gibt es ein hörenswertes Gespräch übrigens bei uns im Deutschlandfunk Kultur zur Comicsprache? Das können Sie bei Zeiten mal nachhören. Aber jetzt wollten wir weniger über Comics sprechen, als über die Frage, wie zielführend dieser Wumms denn nun ist. Herr Prantl, es gab extrem viel Lob. Es war gar nicht so leicht, Kritik zu finden an diesem Konjunkturpaket. Haben Sie denn für sich welche? Halten Sie das für effektiv und gut?
Nun ja, man muss der Koalition zugutehalten, dass sie sich zumindest zusammengerauft hat und dass sie einen gewaltigen, großen Kompromiss gefunden hat. Es ist vielleicht schon die Einleitung des Wahlkampfes. Jeder hat versucht, seine Klientel zu bedienen. Es ist ungeheuer viel Geld. Es war vom Gießkannenprinzip die Rede. Das Wort Gießkanne halte ich angesichts der Summen, um die es hier geht, für das falsche Wort. Da wurden die Schleusen geöffnet. Mhm. Und es stürzt ungeheuer viel Geld übers Land, das dann Konsum anregen soll. Nun ist das einfache Ausgießen von Geld nicht unbedingt das Allerklügste. Und wenn es um die 300 Euro Kinderprämie geht, das Geld, das Kinder kriegen soll, für jedes Kind 300 Euro, dann denke ich mir, Kinder brauchen Kinder. Kinder brauchen nicht unbedingt 300 Euro. Und wie man die Folgen der Kontaktsperre, die verhängt worden ist, dadurch, dass Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen geschlossen waren, wie man die überwinden soll, weiß ich nicht. Wichtiger wäre, viel, viel wichtiger, dass man diese Schulen, die Kinderbetreuung wieder ins Laufen bringt. Die Schäden, die bei Kindern angerichtet werden, die über Monate hin keine Kinder sehen, sind ungeheuerlich.
Und da dann das Geld hinstecken?
Zum Beispiel in die Kinderbetreuung, klar. Aber die muss ja erst mal wieder stattfinden. Mhm. Und wenn ich jetzt für das nächste Jahr Kinderbetreuungseinrichtungen und Spielplätze und weiß der Teufel ausbaue, dann macht es nicht unbedingt diesen Shutdown, der seit Monaten dauert, wett. Ich fürchte tatsächlich die psychischen Schäden, die sowas anrichtet und die Schäden für die Entwicklung der Kinder, die man vielleicht in der ersten Reaktion nicht bedacht hat. Natürlich fällt es hinterher leicht, die Politik zu kritisieren für die Schließungen. Aber es ist ja wichtig, das zu tun und zu überlegen, weil dieser Virus ist nicht der letzte und diese Pandemie ist womöglich auch nicht die letzte. Und man muss überlegen, nach diesen radikalen Maßnahmen der letzten Monate, was ist die Lehre für die nächste Zeit?
Also mehr Zukunftsgestaltung wäre möglich gewesen, aber Sie haben gesagt, es war schon mal bemerkenswert, dass man sich so zusammengerauft hat, dass ja auch die großen quasi Dinge, mit denen man vorher reingegangen ist, dann nicht rausgekommen sind. Also es gab eben nicht das, worüber vorher so lange schon gesprochen wurde, ja, eine Kaufprämie für Autos gab es nicht, darauf wurde auf der einen Seite verzichtet, die SPD hat quasi verzichtet auf die kommunale Entschuldung. Also man hat groß auf was verzichtet. Spricht das vielleicht auch für ein kleines Stückchen, großes Wort, aber Zeitenwende, ja, dass man eben auf sowas verzichtet, wie diese alte Lobby wieder zu bedienen, im Fall der Autos zum Beispiel?
Also in dem Kontext könnte es wirklich eine wichtige Zeitenwende sein. Der Verzicht auf die Kaufprämie ist, wenn es gut geht, eine historische Zäsur. Weil bisher war es ja immer so, dass die laute Lobby, und das ist eine ungeheuer laute und starke Lobby, sich letztendlich durchgesetzt hat. Mhm. Zum ersten Mal ist es nicht der Fall. Und es ist gut und richtig, dass es so ist. Die Autoindustrie und die Automobilbranche hat die Zukunft verschlafen. Und der Marktführer für Elektromobilität sitzt halt nun mal nicht in Wolfsburg und nicht in Ingolstadt und nicht in München und nicht in Stuttgart. Die sitzen nicht im Autoland Deutschland. Und hier muss angepackt werden. Und hier liegen die Säumnisse. Und diese Versäumnisse, die seit Jahren zu konstatieren sind, würden nicht durch eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotoren ausgeglichen.
Deutschlandfunk Kultur. Heribert Prantl ist bei mir im Studio am heutigen Tag der Organspende. Kein halbes Jahr nach einer sehr emotional geführten Debatte über eine Reform der Regelungen zur Organspende. Jens Spahn wollte da eine Reform, wollte eine Widerspruchslösung. Am Ende gab es aber eine andere Variante. Die Menschen sollen sich aktiv dafür entscheiden. Mehr Menschen tun das auch offenbar, so jedenfalls die Zahlen für das erste Quartal. Und darüber freut sich der Gesundheitsminister.
In den ersten 4 Monaten dieses Jahres wurden fast 2,5 Millionen Organspendeausweise und Flyer bestellt. Über 500.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch im Hinblick auf die Organspendezahlen ist das erste Quartal dieses Jahres sehr positiv verlaufen. Mit 260 Organspendern gab es ein Plus von gut 16% im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Das macht Mut und es zeigt, unsere Reform des Organspendegesetzes wirkt.
Eigentlich ganz lustig, wie Jens Spahn sich da auf die Schulter klopft, denn im Prinzip müsste er anderen auf die Schulter klopfen. Es ist ja nicht seine Lösung, die es geworden ist.
Jens Spahn hat ja geworben für die Widerspruchslösung. Die Widerspruchslösung fingierte sozusagen, sollte fingieren, das Einverständnis des Organspenders. Meines Erachtens war das der völlig falsche Weg, weil schon diese fingierte Zustimmung nicht zum Wort Spende passt. Mhm. Spende ist etwas Freiwilliges. Die Organspende ist ein unglaublich wichtiger Akt der Solidarität, ein Akt der Nächstenliebe, der praktizierten Nächstenliebe. Da gehören solche fingierte Zustimmungen nicht dazu. Spahn wollte ja, dass jeder, der nicht widerspricht, ist Organspender. Ja. Es war der Mangel an Spenderorganen, den es ja gibt. Und jetzt freut sich Spahn darüber, dass wahrscheinlich im Zuge der ganzen Debatten, die es gab, sich mehr Leute zur Organspende bereit erklären. Aber die Widerspruchslösung einzuführen, wie sie Spahn wollte, wäre ein sehr ökonomistischer Umgang mit dem Körper, mit dem Leben. Und ich hatte immer das Gefühl, er redet so, als sei der Körper irgendwie geleast von einer GmbH und müsse dann am Schluss des Lebens zum Ausschlachten wieder zurückgegeben werden. Das ist nicht der Umgang mit dem menschlichen Leben und nicht das Menschenbild, von dem das Grundgesetz ausgeht.
Und dass jetzt die Zahlen so einen vorsichtig positiven Trend haben, würden Sie denn sagen, es liegt daran, dass die andere Lösung, die von einer grünen Gruppe um Annalena Baerbock, dass das einfach eine gute Lösung ist? Oder liegt es einfach daran, dass wir extrem viel medial, öffentlich darüber diskutiert haben und die Menschen einfach nochmal drüber nachgedacht haben?
Ich glaube, wir haben wirklich viel diskutiert und auch tiefgründig diskutiert. Bei der Organspende geht es um Fundamentalfragen des Menschseins. Und diese Fundamentalfragen sind wirklich eingehend und tiefgründig diskutiert worden. Und das hat viele Menschen zum Nachdenken gebracht. Es gibt Menschen, die wollen nicht nachdenken über die Organspende, weil sie sich die Bilder einfach nicht vorstellen wollen. Was geschieht mit meinem Körper nach dem Hirntod? Und Befürworter der Widerspruchslösung haben ja manchmal so getan, als sei der Tod ein sehr punktuelles Ereignis. Aber der Tod ist ja ein Prozess. Der Tod gehört zum Leben. Und wenn Menschen Schwierigkeiten und Skrupel haben, sich das an sich selber vorzustellen, muss ich das als Politiker akzeptieren. Deswegen ist die Zustimmungslösung, wo ich wirklich zustimmen muss,
ja, richtig. Wenn jetzt aber trotzdem am Ende das noch nicht den Vorsprung bringt, den man aber braucht, ja, an eben Organspendebereitschaft, haben wir dann irgendwann wieder dieselbe Diskussion, weil wir dann vielleicht feststellen, es ist auch noch nicht so richtig gut geregelt, jetzt zu sagen, ihr müsst zustimmen irgendwie, weil es eben wirklich aktiv immer wieder abgefragt werden muss?
Ich glaube, ich muss dafür werben. Das war auch der Sinn des neuen Gesetzes. Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende, heißt das Gesetz. Und die Debatten, die dazu geführt haben, waren richtig. Und ein Mangel an Spenderorganen kann ja nicht dazu führen, dass ich die Grundfragen, die richtig diskutiert worden sind und richtig entschieden worden sind, wieder umwerfe. Die Widerspruchslösung von Spahn war falsch und bleibt falsch. Und an dieser Falschheit ändern gegebenenfalls auch bestimmte neue Entwicklungen nichts. Die Entwicklungen schauen ja gut aus. Die Organspenden steigen und ich denke, es muss ganz einfach weiterhin für die Bereitschaft, Organe zu spenden, geworben werden.
Sagt der Journalist Heribert Brandt-Liam, Deutschlandfunk Kultur. Es ist in dieser Sendung besonders schön, meine Meinung, wenn Gäste Themen haben, für die sie brennen, die sie quasi selber mitbringen, gegebenenfalls auch jenseits größerer Tagesschlagzeilen, wobei das hier heute, was Heribert Brandl sozusagen mitbringt, schon ein aktuelles Thema ist. Es ist die Brezelwohnung. So haben Sie Ihre Kolumne heute überschrieben. Kannte ich nicht, die Brezelwohnung. Ich habe gelernt, dass man den VW-Käfer mit geteiltem Heckfenster, offensichtlich Brezel-VW nannte, in den 50ern. Und dass eben damals auch in den 50ern die Möglichkeit geschaffen wurde, bei Wohnungseigentum Häuser aufzuteilen, damit Menschen eben einzelne Wohnungen, Eigentumswohnungen kaufen können und nicht es um ganze Häuser geht, Brezelwohnungen. Sie befürchten jetzt allerdings durch ein neues Gesetz, dass das Wohnungseigentum bei zumindest kleinen Wohnungseigentümern, wenn man so will, zu einem Eigentum zweiter Klasse wird. Warum?
Nun ja, Sie haben es gesagt, das Wohnungseigentumsgesetz stammt aus dem Jahr 1951. Wir befinden uns in einer wirklich versunkenen Zeit, Nachkriegszeit, Wohnungsmangel, Flüchtlinge in Deutschland. Es musste der Wohnungsbau gefördert werden. Deswegen hat man dieses Gesetz geschaffen. Man hat die Möglichkeit geschaffen, Eigentum an Wohnungen zu erwerben. Gab es bis dahin nicht. Der Gesetzgeber hatte damals 1951 im Auge, dass in Mehrfamilienhäusern eine überschaubare Zahl von Wohnungen an verschiedene Eigentümer geht. Es sollte Eigentum geschaffen werden. Den kleinen Leuten sollte die Möglichkeit geschaffen werden, die kein Geld hatten, um sich ein ganzes Haus zu kaufen, sich die eigene Wohnung zu kaufen. Es war 1951, wir befinden uns im Jahr 2020. Dieses Gesetz gilt immer noch. Der VW-Käfer, ich sprach vom Brezelkäfer, der im Jahr 51 auf deutschen Straßen herumfuhr, wurde bis 1974 in Wolfsburg produziert. Dieses Gesetz läuft und läuft und läuft immer noch. Mittlerweile hat sich das Bild vom Wohnungseigentum sehr geändert. Es sind nicht mehr nur die kleinen Leute, die in der eigenen Eigentumswohnung leben. Man kauft sich nach den Statistiken eine Eigentumswohnung so ungefähr mit 40 und die Leute kaufen sie sich, um dann später im Alter einigermaßen versorgt zu sein und nicht auch noch mit großen Mietzahlungen belastet zu werden. In den 70er Jahren entwickelte sich ein völlig anderes Bild von Eigentumswohnungen, Wohnungsbaugesellschaften, Bauten, Wohnanlagen mit bis zu 1000 Wohnungen. Später verkauften die Kommunen ihre Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbau an Immobilienfirmen. Mittlerweile gibt es Eigentümerstrukturen, die schauen so aus. Das sind die kleinen Leute, die in der eigenen Wohnung wohnen. Das sind die Kleinanleger, die sich ein oder zwei Eigentumswohnungen kaufen, um ihre Einkünfte zu verbessern. Und da gibt es die Großeigentümer, die Tausende von Wohnungen haben. Mhm. Und es war wahnsinnig schwer, all diese Interessen unter einen Hut, unter den Hut des Wohnungseigentumsgesetzes von 1951 zu bringen. Deswegen war ein neues Gesetz schon lange notwendig. Dieses neue Gesetz ist gerade am Entstehen, es soll demnächst verabschiedet werden und es soll auch einen Modernisierungs- und Sanierungsstau bei alten Wohnanlagen beseitigen, die 30, 40 Jahre alt sind und die Abstimmungsstrukturen in Eigentümergesellschaften sind kompliziert. Man braucht große Mehrheiten. Die großen Mehrheiten finden sich nicht, weil sie Umbaumaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, finanzielle Folgen haben. Eigentümersorgen kann ich mir nicht leisten und dann passiert gar nichts. All dies soll mit dem neuen Gesetz behoben werden. Es sollen die Entscheidungen in den Wohnungseigentümerversammlungen leichter fallen. Das heißt, die Mehrheiten werden geändert. 51% können künftig bestimmen, was passiert in der Anlage und die anderen 49 müssen natürlich mitzahlen.
Jetzt ist das ein Bereich, in dem aber ganz viele andere auch sich denken, okay, gut, schön, wenn man diese Sorge hat, aber die große Sorge für viele Menschen ist ja gerade auch das, was auf dem Mietmarkt passiert. Da haben wir diese Woche erlebt, dass ein Konzern, die Deutsche Wohnen, auch das eben so eine Veränderung in diesem Feld mit unglaublich großem Profit durch Mieten im DAX, im deutschen Aktienindex, so einen alten Konzern wie die Lufthansa verdrängen kann. Da wird unglaublich viel Geld mitgemacht. Die Deutsche Wohnen jetzt bei Mieterinnen und Mietern nicht unbedingt der beliebteste Vermieter. Ist das alles vielleicht ein Punkt, wo man vielleicht auch sagen könnte, vielleicht könnten wir uns ja wieder ein bisschen wegbewegen, überhaupt von dieser Idee, Wohnen zu Eigentum zu machen?
Ja, es gibt ja da tatsächlich die Großeigentümer wie die Deutsche Wohnen und es gibt den kleinen Eigentümer. Der kleine Eigentümer wird mit der gesetzlichen Regelung schon ziemlich drangsaliert und die großen Eigentümer wie die Deutsche Wohnen müssen sich darum nicht groß scheren, weil sie die Macht der Mehrheit haben. Wenn ich ungeheuer viele Wohnungen besitze, habe ich die Macht, den Verwalter, der künftig eine Art Geschäftsführer der Wohnungseigentümer wird, selber zu bestimmen. Und ich habe die Macht, weil ich die vielen Wohnungen besitze, in den Eigentümerversammlungen die Mehrheiten zu dirigieren. Das heißt, ich kann auch, und das wirkt sich dann auf dem Mietmarkt aus, dafür sorgen, dass saniert wird, dass auf die Art und Weise die Mietkosten steigen. Der Einfluss dieser Großeigentümer ist schon sehr groß und da muss sich der Gesetzgeber überlegen, ob ich diesen ungeheuer großen Einfluss, den die großen Immobiliengesellschaften auf den Wohnungs- und Mietmarkt haben, etwas zügelt und etwas reduziert. Für wen mache ich so ein Gesetz? Mache ich es für diese Großfirmen oder mache ich es für die kleinen Eigentümer, wie es ursprünglich das Ziel des Gesetzes im Jahr 1951 war?
Oder sollte man an die denken, die am Ende die Wohnung mieten und dann vielleicht das Problem haben?
Auch an die.
Heribert Prantl, Journalist hier im Deutschlandfunk Kultur über ein neues Gesetz zum Wohneigentum. Heribert Prantl war heute zu Gast hier, Journalist, Jurist und ganz frisch auch Podcaster, wie ich gelesen habe. Woran glaubst du, soll ein Sonntagsfrühstück in Podcastform sein? Sonntagsfrühstück, Sonntag wäre ja morgen. Gehen Sie jetzt also gleich Podcast aufzeichnen, vorbereiten oder vielleicht andere gute Möglichkeit heute zu einer der Silent-Demos gegen Rassismus in Berlin zum Beispiel ab 14 Uhr?
Ich halte die Silent-Demos für wahnsinnig wichtig. Je mehr daran teilnehmen, umso stärker wird dieses Silent. Das Silent wird dann ganz laut und es wird deutlich, dass es nicht um eine Minderheitenfrage geht, sondern dass der Rassismus ein Thema ist für die gesamte Gesellschaft. Es ist wichtig, deshalb sollten so viele teilnehmen wie möglich. Der Podcast ist ein Versuch eines politischen Journalisten, zusammen mit einer Kollegin, Kerstin Humberg, einer Unternehmerin, die ein Start-up gegründet hat in Berlin, spannende Menschen zu befragen, was sie eigentlich treibt. Nicht nur Politiker, sondern was hält sie? Unser erster Gast war Christian Wulff. Und wenn man das Desaster Wulff erlebt hat, diesen Rücktritt, diese wahnsinnige Kritik, die er erlebt hat, habe ich mich immer gefragt, was hat denn Mann eigentlich gehalten? Und ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, Christian Wulff, haben Sie eigentlich an Selbstmord gedacht irgendwann? Ich habe nie erlebt in meinen 30 Jahren als Journalist, dass ein Politiker so kritisiert worden ist. Und er hat darüber sehr eindrucksvoll, wie ich fand, Auskunft gegeben, hat darüber erzählt, wie er diese katastrophale Niederlage überwunden hat, wie er Fehler bei sich erst einmal gesucht hat und nicht bei anderen. Und es ist so das Konzept dieses Podcasts, den wir versuchen, mit Politikern, mit Wirtschaftlern, mit Unternehmern über das zu reden, was sie trägt, abseits des unternehmerischen und politischen Alltags.
Woran glaubst du also der Podcast von Heribert Prantl? Und wir glauben, glaube ich, beide daran, dass es ganz gut wäre für alle, die Zeit haben, heute zu einer dieser Silent-Demonstrationen zu gehen. Und ich sage danke Ihnen, dass Sie hier waren heute, Herr Prantl.
Dankeschön.